Guten Abend, ich begrüße Sie zum, und ich spiele das jetzt nicht, ich weiß wirklich nicht mehr, zum wievielsten Surkamp Verlagsmontag. Ich weiß nur, dass wir jetzt das in unregelmäßigen Abständen seit 24 Monaten machen. Machen wir es die nächsten 24 Monate auch. Ich begrüße heute Abend Stefan Thome, der, ich hätte fast gesagt, direkt angereist kam aus Taiwan, was aber nicht stimmt. Es gab ein paar Umwege vorher. Er ist 1972 geboren, hat mit Fliehkräfte sein zweites Buch vorgelegt. Und ich muss Ihnen das alles gar nicht erzählen, weil Sie wissen das ja alles. Entweder haben Sie das Buch gelesen oder Sie informieren sich vorher im Internet über alles. Alles, was ich sage, kann nur falsch sein, weil ich kann mich versprechen und was auch immer. Also habe ich mir überlegt, dass in Zukunft, das verspreche ich Ihnen für die nächsten Jahre, dass es von mir keine Einführung mehr geben wird. Es wird dann ganz klassisch sein, der Autor kommt, sagt, wie er heißt, woraus er liest, er fängt an zu lesen, dann ist Schluss. Ich möchte das allerdings jetzt nicht so völlig sang- und klanglos wegfallen lassen, weil eines ist natürlich trotz Leseprobe, die Sie bei uns auf der Homepage nachlesen können und anhören können und allem, was Sie sonst noch an Ausschnitten aus dem Buch bekommen, eines kriegen Sie allerdings nur hier und das nur exklusiv. Und das ist nämlich, wie es so schön heißt, den Autor direkt erleben und ihn direkt beim Vortragen, beim Lesen erleben. Und das gibt, ich sage da nichts Neues Ihnen, sonst wären Sie nicht hier, das gibt dem Ganzen nochmal eine zusätzliche Bedeutung. Und jetzt muss ich doch noch was sagen, was mich an diesem Autor, 40-jährig, vor allem fasziniert. Es gibt ja, das wissen Sie, diese Karrieren mit 17, den ersten Agenten, mit 20, den zweiten, danach Klagenfurt, die ganze Ochsentour. Unser Autor kam, natürlich mit Agent, aber unser Autor kam trotzdem aus den Weiten des normalen Lebens. Ich meine, ob man das akademische Leben als normal bezeichnen kann und will und soll, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber unser Autor tauchte auf, 2009 mit einem Manuskript. Kein Mensch, pardon, kannte den Namen, das kam bei uns in den Verlag. Fünf Leute haben gelesen und fünf, das kommt selten vor, weil Lektoren bekanntermaßen fast so eitel sind wie die Autoren, die sie betreuen. Fünf Lektoren waren einer Meinung, dass es ein wunderbares Buch ist und man hat sich danach sogar richtiggehend gedrängt, wer denn das Buch lektorieren darf. Das ist das eine. Und wenn Sie das erste Buch kennen und das zweite, wissen Sie auch nicht nur, wie dieser Autor schreibt, alles damit Frauenversteher und so, das lassen wir mal weg, das ist mehr oder weniger, pardon, gehobenes Feuilleton. Was mich an diesem Autor fasziniert, und dann höre ich dann doch auf, ist die Fähigkeit, mit der er seine Texte wirklich, plant ist vielleicht verkehrt, die Sorgfalt ist auch verkehrt, das Ingeniose, mit dem er Bedeutungen schafft, indem er das zeitliche Kontinuum völlig durcheinander bringt und es neu zusammenstellt. Ich hoffe, ich habe es jetzt kompliziert genug gesagt, um dem Autor nicht ganz deutlich zu sagen, dass ich ihn für einen ganz großen, nicht nur Stilisten, sondern auch literarischen Komponisten halte. Und jetzt, wie gesagt, sind Sie mich los für ein paar Monate.
Ja, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank, Herr Fellinger, für diese Einführung, die keine sein wollte. Ich werde Ihnen jetzt trotzdem noch eine kleine Einführung geben, also in den Inhalt des Buches, als kleine Orientierung und Hinführung auf die Stelle, die ich dann gleich Ihnen vorlesen möchte. Fliehkräfte, mein zweiter Roman. Die Hauptfigur ist ein Philosophieprofessor aus Bonn mit dem Namen Hartmut Heimbach. Der kommt nicht aus Bonn, sondern aus dem Oberhessischen, aus einfachen, wie man heute gern sagt, bildungsfernen Verhältnissen, aus denen er sich emporgearbeitet hat, von denen er sich emanzipiert hat, ist nach Berlin gegangen zum Studium, nach Amerika zur Promotion und hat es dann in Deutschland bis zum Professor für Philosophie eben dort in Bonn gebracht. Also eine beachtliche Aufstiegsgeschichte, auch privat läuft es für ihn gut. Eine Portugiesin namens Maria, in die er sich als junger Mann sehr verliebt, wird seine Frau. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter, Philippa. Als der Roman beginnt, also auf der Gegenwartsebene des Romans, ist die bereits erwachsen und hat gerade das Haus verlassen, um zu studieren. Und so auf dieser Höhe seines Aufstiegs ereilt ihn dann eine Krise, die ausgelöst wird durch einen Schritt seiner Frau, die beschließt, dass nach vielen Jahren des beschäftigungslosen Daseins als Professorengattin in Bonn sie dieses Dasein nicht mehr ausfüllt und dass sie nochmal beruflich neu anfangen möchte. Das tut sie, indem sie nach Berlin zieht und an einem Theater arbeitet. Sie kommt vom Theater, hat aber in Bonn in diesem Beruf nicht arbeiten können. Und nun zieht sie nach Berlin. Die beiden führen also nach langen Jahren, nach 20 Jahren Ehe, wieder so eine Art Wochenendbeziehung. Und das alleine schon reicht aus, um Hartmut etwas missmutig und einsam werden zu lassen. Berufliche Frustrationen, Stichwort Bologna-Prozess, kommen dazu. Was das Ganze für ihn noch schwerer macht, ist die Tatsache, dass der Chef von Marias Theater, ein Herr Falk Mehrlinger, außerdem ihr früherer Freund und Lebensgefährte ist. Und nun sitzt er da alleine in Bonn und hat viel Zeit, sich Fragen zu stellen, zum Beispiel die, ob seine Frau tatsächlich nur der Arbeit wegen nach Berlin gezogen ist oder ob da andere Gründe eine Rolle spielen, ob auch dieser Falk Mehrlinger vielleicht eine andere Rolle spielt. Und so gerät diese Ehe langsam in eine Krise. Die beiden sehen sich weniger, reden weniger miteinander, streiten häufiger. Und irgendwann beschließt Hartmut, dass er selbst einen Ausweg aus dieser Situation suchen muss. Und dann eruiert er für sich selbst Arbeitsmöglichkeiten in Berlin. Es bietet sich ihm auch eine Stelle an und er stellt fest, dass er nicht in der Lage ist, diese Entscheidung zu treffen, ob er das nun machen will. Das heißt, ihm wird bewusst allmählich, wie viel an dieser Entscheidung dranhängt, wie viele Dinge, die er jahrelang nicht so richtig bedacht hat oder nicht hat sehen wollen, ihm plötzlich wieder als Probleme gegenübertreten. Das in allgemeiner Form gesagt sind die Dinge, die er sich dann überlegen muss und all das treibt ihn auf eine Reise, von der der Roman in großen zum größten Teilen erzählt. Er macht eine Reise, er setzt sich ins Auto, fährt durch Frankreich, Spanien, nach Portugal, um eine Entscheidung zu treffen. Aber diese Entscheidung gerät dann eher zu einer Bestandsaufnahme seines ganzen Lebens. Die Szene, die Stelle, die ich Ihnen jetzt vorlesen möchte, spielt ungefähr ein Jahr, bevor er sich auf diese Reise begibt. Und das heißt gleichzeitig ein Jahr, nachdem Maria diesen Schritt getan hat und nach Berlin gezogen ist. Und sich bereits die ersten Verschleiß- und Stresserscheinungen in der Ehe bemerkbar machen. Dann werden sie von einem Ereignis zusammengeführt, das in Hartmuts alter Heimat im Oberhessischen stattfindet, nämlich sein Neffe, der Sohn seiner Schwester Ruth, die ihr ganzes Leben dort verbracht hat, in diesem Ort Bergenstadt, den Sie vielleicht schon mal gehört haben, wenn Sie meinen ersten Roman gelesen haben sollten. Dort wird also die Hochzeit gefeiert, das heißt erst ein Polterabend und zudem und dann zur anschließenden Hochzeit wollten sowohl Hartmut als auch Frau und Tochter natürlich anreisen. Kriegt Hartmut einen Anruf kurz vorher von seiner Frau. Dringende Verpflichtungen halten sie am Theater fest. Und zur Hochzeit selbst allerdings verspricht sie zu kommen. Den Polterabend kann sie nicht, da kann sie nicht teilnehmen. Zur Hochzeit verspricht sie zu kommen und das tut sie auch. Und an diesem Tag, an dem die Hochzeit gefeiert wird, spielt die Szene, die ich Ihnen jetzt lese. Maria kommt mit dem Zug von Berlin nach Marburg und Hartmut fährt die kurze Strecke von Bergenstadt nach Marburg, um seine Frau dort abzuholen. Und was dann passiert auf dieser ungefähr halbstündigen Fahrt und auch eine halbe Stunde ungefähr wird es dauern, das zu lesen, was dann passiert, das erfahren Sie gleich. Der Regionalexpress von Kassel nach Frankfurt hatte 12 Minuten Verspätung. Als seine Einfahrt schließlich angekündigt wurde, stand Hartmut seiner halben Stunde auf dem Bahnsteig und beobachtete das Geschehen. Die missmutigen Blicke wartender Fahrgäste und Erleichterung in den Gesichtern derer, die schwer atmend die Treppen hinaufgehastet kamen. Dann ging eine Bewegung durch die Menge. Gepäckstücke wurden auf und Kinder an die Hand genommen, bevor die doppelstöckigen Waggons die Gleise entlang rollten und quietschend zum Stehen kamen. Die Uhr unter dem Vordach zeigte 14:45. Er entdeckte seine Frau in der offenen Tür, hob die Hand und arbeitete sich in ihre Richtung vor. Maria trug ein Kleid, das er noch nie an ihr gesehen hatte. Eine kurze Begrüßung mit den Augen, dann schlossen sie einander in die Arme. Fast ein Monat war seit dem letzten Mal vergangen. Eingekeilt zwischen Gepäckstücken und drängelnden Fahrgästen waren sie einen Augenblick miteinander alleine. »Ich habe so viel Gepäck dabei, als würde ich umziehen«, sagte Maria lachend. »Lange nicht gesehen. Oh, ja, hallo.« Noch einmal drückte er sie an sich, bevor ihr nächster Kuss sagte, später mehr. Er nahm den Koffer und die größere der beiden Reisetaschen und sie folgten dem Strom der anderen Fahrgäste zum Ausgang. Überall Stimmengewirr, Lachen und aufgeregt plappernde Kinder. Draußen empfing sie die Hitze eines wolkenlosen Sommertages. Auf dem Parkplatz verstaute ihre Sachen im Kofferraum und setzte sich hinters Steuer. Wie immer, wenn sie einander längere Zeit nicht gesehen hatten, gab es so viel zu sagen, dass sie zunächst in Schweigen verfielen. 30 Minuten würde die Fahrt dauern, lange genug, um von der Summer School und dem gestrigen Polterabend zu erzählen, Grüße von Hans-Peter und Laurie auszurichten und Maria mitzuteilen, dass ein Upgrade ihrer Tickets nach Lissabon vorgenommen hatte. Ein spontaner Gedanke vorgestern Abend, warum nicht mal Business Class fliegen nach all dem Stress. Gute Reise gehabt? Fragte er schließlich. Er wartete auf eine Lücke im Verkehr, der am Bahnhof vorbei aus der Stadt floss. Ziemlich voll im Zug, eine ganze Schule auf Klassenfahrt. Müde wirkte sie, als er ihr von der Seite einen Blick zuwarf. Ihr ICE war um 8:30 abgefahren und vermutlich hatte die gestrige Besprechung bis spät in die Nacht gedauert. Das Kleid stand ihr ausgezeichnet, figurbetont und vage asiatisch mit dem verspielten Blumenmuster. Statt die Stadtautobahn zu nehmen, entschied er sich für die Strecke durchs Zentrum. Um die Elisabethkirche herum waren die Bürgersteige voll und Hartmut spürte die Kopfschmerzen, die sich in seiner rechten Schläfe eingenistet hatten. Den Ton im Ohr hatte er seit einigen Tagen nicht gehört und glaubte trotzdem, dass er noch da war. Ein Kobold, der seine Spielchen mit ihm trieb, sich versteckte, wieder auftauchte, ihn warten ließ. »Ist dir heiß?«, fragte an der nächsten Ampel. »Soll ich die Klimaanlage einschalten?« Maria schüttelte den Kopf. »Erzähl mir von gestern Abend.« »Interessante Veranstaltung.« Mit den Augen folgte einer blinden Frau, die vor ihnen die Straße überquerte. Es war eine bunt gemischte Gesellschaft, die sich anlässlich der Hochzeit eines einheimischen Juniorprofessors für Physik mit einer koreanischen Theologiestudentin auf der lauschigen Waldhütte versammelt hatte. Dass Hartmut sich den Namen der Braut nicht merken konnte, obwohl er ihn alleine gestern ein Dutzend Mal gehört haben musste, ließ er unerwähnt. Irgendwas mit K. Sie und Florian hatten einander während eines Studienaufenthalts in Cambridge kennengelernt, lebten in Heidelberg und wollten in einer Woche nach Seoul fliegen, um dort noch einmal koreanisch zu heiraten. »Nach der letzten Woche war ich ein bisschen zu müde, um zu feiern«, schloss er. »Bin schon um 23:30 ins Bett gegangen.« »Hat Ruth was gesagt?«, fragte Maria. »Gesagt, dass ich nicht da war.« »Ich glaube, ich habe meine Schwester noch nie so glücklich gesehen. Bei ihrer eigenen Hochzeit war ich ja nicht in Deutschland. Sie sah richtig selig aus, hat später sogar getanzt, auf ABBA.« Kurz lachte er vor sich hin. »Glaubst du, wir erleben das noch, Philippa unter der Haube?« »Hartmut, hat sie was gesagt?« Er spürte Marias Blick von der Seite und wusste, dass er einem Loyalitätstest unterzogen wurde, nicht dem ersten dieser Art. Mit einem Lächeln versuchte er, ihre Bedenken zu zerstreuen. »Dass es schade ist, aber Hauptsache, du bist heute dabei. Ich hatte es ihr letzte Woche nicht gesagt und gestern war sie zu aufgeregt, um sich lange damit aufzuhalten.« Hinter den Beringwerken passierten sie das Ortsschild und die Straße führte bergan. Seine Auskunft entsprach annähernd der Wahrheit. Ruth hatte die Nachricht mit einem bedauernden Nicken quittiert und ihm dabei über den Arm gestrichen, als gelte das Bedauern ihm. Vielleicht interpretierte er die Geste auch falsch. Alles in allem hatte er einen schönen Abend verlebt und sich trotzdem abgekoppelt gefühlt von dem Treiben um ihn herum. Natürlich hatte er mehrfach erklären müssen, wo seine Frau war und was sie neuerdings machte in Berlin. Übrigens glaubte er, dass Ruth seit dem Umzug seltener Maria und häufiger deine Frau sagte, aber auch das könnte sich einbilden. »Wie war euer Treffen gestern?«, fragte er, um das Thema zu wechseln. »Konntet ihr das Problem lösen?« »Nicht wirklich. Woran hapert's?« »Fragst du oder...« »Ich frage.« Sie zögerte und sah aus dem Seitenfenster in diesem Ton. Kurz nahm er die Hände vom Lenkrad und machte eine ratlose Geste. »Lass uns reden«, dachte er, obwohl er selbst spürte, was ihr an seinem Tonfall missfiel. Ein bisschen zu beschwingt und jovial, wie so oft, wenn es um ihr Engagement in Berlin ging. Maria wusste, dass seine Fragen unter eine vor dem Umzug getroffene Abmachung fielen. Bezüglich Falk-Mehrlingers durfte er alles fragen. Der arglose Ton, in dem er es zu tun versuchte, war zwar nicht Teil der Abmachung, setzte sie aber auch nicht außer Kraft. »Die Besprechung war unerquicklich«, sagte sie schließlich. »Falk kann ich kritisieren, ohne zu verletzen. Auch wenn es um Kleinigkeiten geht, da ist immer diese Gereiztheit. Sogar wenn er sich Mühe gibt, was nicht oft vorkommt, er kann nicht anders.« »Wen kritisiert er? Dich?« »Oder er braucht es als Ventil, als ging es nicht um den Inhalt der Kritik, sondern ums Kritisieren an sich, darum, dass er es besser weiß. Am meisten nervt es die Schauspieler und dass jetzt einer abgesprungen ist, hat wahrscheinlich damit zu tun. Dich nervt es nicht? Ich kenne ihn, ich kann damit umgehen. Warum ist er eigentlich so bitter? Statt zu antworten, seufzte sie und zuckte mit den Schultern. Hartmut legte eine Hand auf ihren Oberschenkel. Das Gefühl von Haut unter dem dünnen Stoff weckte sein Verlangen nach Zärtlichkeiten. Der Zug hatte Verspätung gehabt, aber wenn sonst nichts Unvorhergesehenes passierte, blieb ihnen in Bergenstadt eine Stunde, bevor um 3:30 die Trauung begann. Trotzdem, es nervt mich, sagte Maria leise, dass ich immer mehr zum Medium zwischen Regisseur und Ensemble werde, zum Puffer beinahe. Wahrscheinlich hat er mich von Anfang an für diese Funktion vorgesehen. Er braucht jemanden, der für ihn kommuniziert. Sie hatten den Kamm der Anhöhe erreicht und die Straße lud ein zum schnellen Fahren. Sonnenlicht fiel durch eine Fichtenschonung und warf längliche Schatten über den Asphalt. Du hast nicht beantwortet, warum er so, weil ich es nicht weiß. Warum sind Leute, wie sie sind? Damals wollte niemand seine Stücke, keiner hat ihn ernst genommen. Nach der Wende kam der Erfolg, hat eine Weile angehalten und jetzt schreiben alle, dass er seinen Biss verloren hat. Vielleicht liegt es daran. War er während des großen Erfolgs auch bitter? Keine Ahnung. Damals hatten wir nicht viel Kontakt. Du weißt das alles, warum fragst du? Dabei sprach sie ruhig und ohne Widerwillen, beinahe so, wie sie abends im Wohnzimmer geredet hatten, als Maria noch in Bonn wohnte. Also es ist alles ziemlich anstrengend, ja, die Arbeit in Berlin. Kurz sah sie ihn an und lächelte, als wüsste sie genau, worauf er hinaus wollte. Das flirrende Licht, dieser schnelle Wechsel von Schatten und Sonne erzeugte ein Schwindelgefühl, das sein Verlangen noch verstärkte. Einen Moment lang fragte er sich allen Ernstes, ob er in einen der kleinen Waldwege abbiegen sollte, und dann nahm er die Hand von ihrem Bein und musste lachen. Maria drehte den Kopf. Was? Nichts. Manchmal komme ich mir selbst komisch vor, das ist alles. Schönen Gruß von Hans-Peter und Lori. Übrigens, sie fanden es schade, dass du nicht in Bonn warst. Hans-Peter war ein Kommiliton aus Berliner Zeiten, der seit über 30 Jahren in den USA lebte. Inzwischen war er Professor in Berkeley und hatte auf der Summer School den Hauptvortrag gehalten. Seine Frau Lori begleitete ihn auf allen Konferenzreisen, sofern sie an Orte führten, die ihrem unstillbaren Kulturhunger Nahrung boten. Danke, sagte Maria. Wie viele Museen hat Lori geschafft? Oh, sie hat wie immer alles gegeben. Walraf Richards, Ostasiatische Kunstmuseum Ludwig. Das war wieder mal ein wirklich großartigen Tag in Köln, sagte in Loris amerikanischem Akzent, der Maria bei früheren Gelegenheiten zum Lachen gebracht hatte. Was sie in Bonn gesehen hat, weiß ich nicht. Wir waren nur einmal essen. Geht's ihnen gut? Die beiden ändern sich nie. Lori schwärmt und Hans-Peter analysiert wie mit dem Seziermesser. Im Grunde reden sie ständig aneinander vorbei, aber sie scheinen nie zu streiten. Bemerkenswert. Jedes Mal, wenn ich Hans-Peter sehe, denke ich daran, wie er mich zum ersten Mal eingeladen hat, 71 oder 72, um auf sein erstes Stipendium anzustoßen. Er hatte ein Zimmer in der Nähe vom Mehringdamm und irgendwann, als ich ihn darauf angesprochen habe, meinte er, Frauen, ja, Frauen sind ein Problem. Maria sah ihn nicht an, sondern zitierte mit Blick aus dem Seitenfenster. Okay, vielleicht habe ich das schon mal erwähnt. Hat er dich wieder geärgert? Nein, ich werde alt, pardon, kommt nicht wieder vor. Obwohl sie auf eine Kurve zufuhren, ließ er erneut das Lenkrad los, diesmal in einer Geste, die sowohl Unschuldsbekundung als auch Gelöbnis zur Besserung bedeuten konnte. Dass sie ihn bei ihrem Wiedersehen so bloßstellte, fand er unnötig, obwohl er selbst einmal darum gebeten hatte, auf gewisse Alterserscheinungen hingewiesen zu werden. Sie verließen das kleine Waldstück. Offenbar war die Straße kürzlich ausgebaut worden, jedenfalls verlief sie breiter und gerader als in seiner Erinnerung. Weit weg standen weiße Wolken über der Landschaft. Dörfer nestelten sich in die Vertiefungen zwischen bewachsenen Hügeln. Seine Heimat, wenn man das Wort auf seinen sachlichen Gehalt beschränkte. Nochmal zurück zum vorigen Thema, sagt er gegen die einsetzende Stille. Was ist die Quintessenz? Was heißt das alles für die Zukunft? Was heißt was? Haben sich deine Erwartungen erfüllt oder eher nicht? Du klingst nicht besonders zufrieden, wenn du von deiner Arbeit sprichst. Arbeit, sagte sie lakonisch. Du kommst auch nicht jeden Abend freudestrahlend nach Hause. Woher willst du das wissen? Dachte er. Aber anstatt es zu sagen, nickte er nur und schaltete einen Gang nach oben. Ich erinnere mich an deine Ankündigung, du würdest das erstmal ein Jahr auf Probe machen. Die Verträge von solchen Billigjobs gelten immer nur für ein Jahr. Maria, verdammt nochmal, antworte mir. Seine Lautstärke ließ er erschrocken auffahren. Was? Ich antworte dir, Hartmut, sobald du eine präzise Frage stellst. Was soll die Quintessenz sein von was? Ich wusste, es würde schwierig werden in Berlin und diese Einschätzung hat sich bestätigt. Meinst du das? Mit einer Handbewegung bat sie um Mäßigung und erinnerte an bewährte Umgangsformen. Diskutieren gerne, streiten, wenn es sein muss, brüllen bitte nicht. Tatsächlich erschrak er selbst über seinen Tonfall, nicht über die Lautstärke, sondern die Plötzlichkeit des Ausbruchs. Er war froh über ihre Gegenwart und freute sich darauf, am Abend mit ihr zu feiern. »Tut mir leid«, sagte er, »ich bin noch nicht in den Ferien angekommen. Ich hatte bloß gehofft, du könntest mir klipp und klar sagen, dass du deine Arbeit um ein weiteres Jahr verlängern wirst. Nicht, dass ich nicht wüsste, dass du das vorhast, einfach um es offen zu legen, aus Respekt.« Das falsche Wort, er wusste es schon, bevor Maria missbilligend den Kopf schüttelte. »Oh, das ist jetzt ein bisschen was. Als hätten wir nie darüber gesprochen. Findest du die Tatsache, dass ich arbeite, als Respektlosigkeit dir gegenüber?« Seine rechte Fußspitze senkte sich und die Tachonadel reagierte. Er spürte die Vibration der Geschwindigkeit, beherrscht von seinem festen Griff ums Lenkrad. Der raue Straßenbelag verursachte ein dumpfes Summen. Es war ein merkwürdiger Moment, die Welt mit Marias Augen zu sehen, sich selbst vor allem. Er bemühte sich, keine trotzige Miene zu machen, ohne ihr dadurch näher zu sein. Neben der Straße lagen runde Heuballen auf den Feldern und erinnerten ihn an früher. Kejin hat es geheißen, wenn das Heu zu kegelförmigen Haufen zusammengerecht werden musste, damit es nicht feucht wurde auf dem Feld. Er wusste noch, wie sehr er die Arbeit gehasst hatte. Manchmal war alles nur für eine Nacht zusammengerecht und am nächsten Tag wieder ausgebreitet worden, angeblich, weil das Heu dadurch weicher wurde und den Kühen besser schmeckte, einer dieser bäuerlichen Mythen, die Hartmut erschrocken fuhr auf. Ein paar Sekunden zu lange hat er seinen Erinnerungen nachgehangen und nicht gemerkt, dass vor ihm ein Kreisverkehr auftauchte. Sie flogen darauf zu. Maria zog Luft durch die Zähne und Hartmut stieg mit aller Kraft auf die Bremse. Dank ABS blieb der Wagen stabil, aber sie wurden hart in die Gurte gepresst. Wenige Zentimeter vor der weißen Linie kam das Auto zum Stehen. Synchron fielen sie zurück in die Sitze. »Tut mir leid«, sagte er und spürte ein Kribbeln in den Fingerspitzen. Hier gab es früher keinen Kreisverkehr. Auf dem Hinweg war eine andere Strecke gefahren. Für einige Sekunden saßen sie reglos nebeneinander und atmeten tief durch. Dann fuhr er betont langsam wieder an, fühlte das Echo seines Herzschlags in der Kehle und wusste nicht mehr, worüber sie zuletzt gesprochen hatten. Maria drückte sich Zeige und Mittelfinger gegen die Schläfen. »Sind wir bald da?«, fragte sie. Am Ausgang des nächsten Dorfes überquerten sie die Lahn und bogen ab auf die B62. Hartmut suchte nach einer Bemerkung, um die Stimmung aufzuheitern. Bei der Ankunft gestern Nachmittag hatte Philippa ihn mit einem Geschenk überrascht, einem kleinen Kissen mit in die Polsterung integrierten Lautsprechern zum Anschließen an einen CD-Spieler. »Gegen seine Einschlafschwierigkeiten wegen des Tons«, erklärte sie. Dass sie das Produkt im Online-Shop der deutschen Tinnitus-Liga erstanden hatte, dämpfte seine Freude ein wenig. Sollte erzählen, wie er probeweise einen Ausschnitt aus der Matthäus-Passion hatte anhören müssen, in Ruths und Heiners Wohnzimmer auf dem Boden liegend, während der Rest der Familie sich im Halbkreis über ihn beugte, ob es angenehm sei, ob er sich schläfrig fühle, könne er den Ton näher beschreiben. Sein Neffe Felix hatte von einer Hotline gehört, unter der man sämtliche bekannten Ohrgeräusche abhören konnte. Er schlug vor, Hartmut solle seinen Ton identifizieren, auf CD brennen und im Bett anhören. Wenn er von außen in sein Ohr gelange, sei es kein Tinnitus mehr, oder? Neben ihm machte Maria ein merkwürdiges Geräusch. Zuerst hielt Hartmut es für Schluck auf, aber als er den Kopf wendete, hatte sie sich nach vorne gebeugt, saß über die Knie gekrümmt und weinte mit bebenden Schultern. Einige Sekunden lang war er so überrumpelt, dass er nicht einmal fragen konnte, was sie hatte. Vergebens hielt er Ausschau nach einer Abzweigung in der Haltebucht. Er konnte nur den Fuß vom Gas nehmen und seine rechte Hand auf ihre Schulter legen. »Schatz, was ist los?« Maria schüttelte den Kopf, ihr Schluchzen füllte den Wagen. »Maria?« Seine Blicke hasteten zwischen ihr und der Straße hin und her, aber innerlich fühlte er sich merkwürdig ruhig. Es dauerte eine Weile, bevor sie den Oberkörper aufrichtete und nach einem Taschentuch suchte. Solche Zusammenbrüche waren selten und er hätte Grund gehabt, mehr als nur gespannt zu sein auf ihre nächsten Worte. Maria schneuzte sich und steckte das Taschentuch weg. »Was geschieht mit uns?« Ihre Stimme klang fester als erwartet. »Was meinst du? Was geschieht mit uns? Warum können wir nicht mehr reden?« »Wir reden schon eine ganze Weile. Aneinander vorbei, umeinander herum, was auch immer.« Die Bewegung, mit der sie ihre Tränen wegwischt, war energisch, so als würde sie sich den kurzen Zusammenbruch übel nehmen und den entstandenen Eindruck korrigieren wollen. »Du tust so, als würdest du dich für meine Arbeit interessieren, aber in Wirklichkeit gilt dein Interesse ausschließlich der Frage, wann ich sie an den Nagel hänge. Es geht nicht um die Tatsache, dass du arbeiten willst. Ich habe dich immer zu Portugiesischkursen an der Volkshochschule, ja.« In einer ruckartigen, für sie untypischen Geste hielt sie ihm die ausgestreckte Hand entgegen. »Ich habe 5 solcher Kurse gegeben, 5. Was hättest du gerne von mir gehört? Geh doch nach Berlin, Schatz. Ruf Falk Mehrlinger an und frag, ob er Verwendung für dich hat. Hier in Bonn störst du mich sowieso nur. Das?« Sie war es gewesen, die beim Abschied behauptet hatte, ihr Umzug werde ihnen beiden guttun. Er hatte das nie geglaubt. »Neulich habe ich gedacht, es gibt so viele Dinge, die ich gerne mit dir teilen würde, von denen ich gerne erzählen würde, aber jedes Mal sehe ich schon vor dem ersten Satz den Verlauf des Gesprächs vor mir. Ich weiß genau, wo du einhaken wirst. Sobald ich von Schwierigkeiten spreche, machst du dir Hoffnungen. Wenn ich von Problemen berichte, ernte ich kein Verständnis, sondern bestätige deine Meinung, den falschen Schritt getan zu haben. Außerdem fühle ich mich augenblicklich schlecht, weil ich die Hoffnungen mache, die ich dann wieder enttäuschen muss. Das ist das Zweite. Permanent zwingst du mich in die Rolle derjenigen, die unsere Ehe gefährdet, indem sie ihre eigenen egoistischen Pläne verfolgt. Ich wusste nicht, dass unsere Ehe in Gefahr ist. Doch, das weißt du. Mit der rechten Hand schaltete Hartmut die Klimaanlage ein. Das war neu. Von einer Gefahr für ihre Ehe war nie die Rede gewesen und Maria neigte nicht zu rhetorischer Leichtfertigkeit. Er legte die Hand zurück aufs Lenkrad und versuchte vorauszusehen, welchen Verlauf das Gespräch nehmen würde. In wenigen Sätzen hatten sie die Präliminarien abgehakt und begonnen, Tachles zu reden. »Aber du scheinst nicht zu wissen«, fuhr sie fort, »inwiefern diese Gefahr von deinem Verhalten ausgeht. Informier mich. Seit einem Jahr treten wir auf der Stelle, kommen keinen Schritt vorwärts und verschwenden die kostbare Zeit unseres Zusammenseins damit, immer wieder dieselben ergebnislosen Gespräche zu führen.« Damit schien sie sich auf seine Fragen nach ihrer Arbeit zu beziehen, auf die er meist ausweichende Antworten erhielt. Ergebnislos in der Tat. Wieso war das seine Schuld? Offensichtlich musste er hier ein paar Dinge gerade rücken. Wusste Maria, wie die letzten Monate aus seiner Sicht verlaufen waren? Wieso saß er plötzlich auf der Anklagebank? Seine Frau war noch nicht fertig. Dabei könnte das alles eine Bereicherung sein, was ich erlebe und was du erlebst. Wir haben Dinge, über die wir reden könnten. Wir könnten das teilen. Es könnte schön sein, wenn... Wenn ich endlich diese dämliche Idee aus meinem Kopf bekäme, dass wir am besten in einer Stadt leben sollten, richtig? Würde ich endlich einsehen, dass 500 Kilometer die perfekte Distanz zwischen zwei Ehepartnern sind, wäre unser Leben wie Marzipan. Gott, was wir außer Tisch und Bett alles teilen könnten. Hör dir zu, Hartmut, du klingst beleidigt. Und er hasste es. Seine Frau warf ihm vor, beleidigt zu sein, weil er darunter litt, sie nicht häufiger zu sehen. Was als Nächstes? Würde sie ihn eine Memme nennen, weil er sie liebte? Moment, sagte er und musste gegen den Impuls ankämpfen, mit den Händen vor ihrem Gesicht zu gestikulieren. Du beklagst dich, ich würde dir eine Rolle aufzwingen, die der eigensüchtigen Selbstverwirklicherin. Darf ich dazu anmerken, erstens hast du dir diese Rolle selbst ausgesucht und du spielst sie auch ziemlich gut. Zweitens verhält es sich umgekehrt, du zwingst mir eine Rolle auf, ach was, mehrere. Die des zurückgelassenen Ehemanns, des Bettlers um Zuwendung, der abends auf einen Anruf wartet, eine schlimmer als die andere, lauter Scheißrollen. Das ist unser Problem. In deiner Wahrnehmung tue ich alles, was ich tue, dir an. Unser Problem ist, dass dich nicht sonderlich kümmert, was du mir antust. Der Name dafür lautet Egozentrik. Fast richtig, er lautet Egoismus. Sie rollten ins nächste Dorf und hielten vorübergehend inne. Vor einem Eiscafé namens Rialto saßen junge Familien in der Sonne. Das vergangene Semester war ein einziger Krampf gewesen, das gesamte letzte Jahr eine Reihe von Enttäuschungen und Hartmut spürte die grimmige Entschlossenheit, ein Ausrufungszeichen zu setzen. Das hat jetzt lange genug gedauert, sagte er sich. Maria seufzte und wechselte die Tonlage. Können wir nochmal von vorne anfangen? Der Traum eines jeden älteren Paares, der leider, können wir, kannst du aufhören mit dieser albernen Stichelei, bitte, ja? Okay, ich höre dir zu. Mit einem Seitenblick erfasste er das leichte Zittern ihrer Lippen, Zorn und Frustration. Trotzdem war sie entschlossen, weiterzumachen, und zum ersten Mal verstand er, dass sie in Wirklichkeit den Streit vermeiden wollte. Eine Einsicht, die an ihm vorübertrieb wie draußen die Landschaft. Das Allerwichtigste für mich ist, dass du verstehst, warum ich nicht anders handeln konnte, damals, weshalb es nicht um Egoismus geht, dass ich, sie sprach schnell jetzt, um ihm keine Möglichkeit zum Einhaken zu geben, aber dadurch kam sie ins Stolpern, dass ich, als das Angebot kam, nur entweder annehmen konnte oder mir für den Rest meines Lebens vorwerfen, es abgelehnt zu haben, mir vorwerfen und dir. Und das lag daran, weil das Leben in Bonn, in deinem Bonn, hast du immer gesagt, aber eigentlich gemeint das Leben mit mir. Es würde uns ein großes Stück weiterhelfen, wenn du nicht hinter jedem Satz einen Vorwurf vermuten würdest. In der Tat, warum sollte ich das tun? Jahrelang habe ich meine Familie zugunsten der Arbeit vernachlässigt und dich nicht bei der Suche nach einer Beschäftigung unterstützt. Das ist kein Vorwurf, sondern eine Tatsache, richtig? Gelang es ihm nicht einmal mehr, sie wütend zu machen? Und wusste sie, dass sie sich ihre Arbeit nur leisten konnte, weil er für die Berliner Wohnung aufkam? Dass seine Arbeit ihre finanzierte? Er bezahlte für den Umzug, dessen Hauptleidtragender er war, und musste sich obendrein Vorwürfe anhören. Seit wann bist du ein solcher Zyniker, Hartmut? Sie fragte ganz ruhig. Jetzt und hier wäre sie bereit, ihm zu sagen, dass sie ihn liebte. Er kannte diese unerschütterliche Aufrichtigkeit im Kern ihres Wesens, den katholischen Ernst der Serra da Estrela, wo ihre Eltern herstammten und die Frauen jeden Abend den Rosenkranz beteten. Würde er sie lassen, würde sie ihm versichern, dass sie wisse und anerkenne, wie hart er in den vergangenen 20 Jahren für seine Familie gearbeitet hatte, aber nur, damit er sich endlich abfand mit ihrem Umzug, der genau genommen ein Auszug gewesen war. Tja, seit wann bloß, sagte er. Verstehe, das ist also auch meine Schuld? Wieso auch? Bisher war nur von meinen Fehlern die Rede. Das ist es, was ich meine. Wir können nicht mehr reden, wir können nicht einmal mehr reden über uns. An ihrer heiseren Stimme hörte er, dass sie gleich wieder in Tränen ausbrechen würde. Erneut holte sie ihr Taschentuch hervor und hielt es sich vors Gesicht. Nun war es an ihm, in die Offensive zu gehen. Die schier endlose Reihe meiner Fehler, wo beginnen? Ich unterstütze dich nicht bei deiner Arbeit, denn finanzielle Unterstützung ist ja keine Unterstützung, sondern eine subtile Form von Herablassung. Ich verkenne dir aus deinem Job hervorgehende Bereicherung für unsere Ehe, die in den unzähligen E-Mails besteht, in denen wir einander mitteilen, wann wir vielleicht telefonieren können. Außerdem wiederhole ich mich ständig, vor allem die Frage, wie es dir geht. Schlimm. Zynisch bin ich sowieso, das liegt mir im Blut, und als wäre das alles noch nicht genug. Hör auf, flüsterte sie. Hör bitte auf. Hätte er gerne getan, aber konnte nicht. Es wurde ihm bewusst, noch während er sprach und den Wagen beschleunigte. Heute war der Tag, auf den er seit Monaten hingelebt hatte, ohne es zu wissen. Er gefährdete ihre Ehe. Ihm platzte der Schädel, so groß war seine Empörung. Als wäre das alles noch nicht genug, stehe ich natürlich auch den Inhalten deiner Arbeit völlig verständnislos gegenüber. Bitte nicht, das, seien wir ehrlich, ich habe hoffnungslos provinzielle Vorstellungen von der modernen Bühnenkunst. Mit angezogenen Knien hockte Maria auf dem Beifahrersitz, und er hätte nur den Mund halten müssen, aber es ging nicht. Auf der letzten Premierenfeier hat er nicht gesagt, was er wirklich von Schlachthaus Europa hielt, und das war nur ein weiterer Fall von Selbstverleugnung, um die Stimmung zu Hause nicht zu gefährden. Oh, er hatte genau gespürt, wie Peter Caro ihn von der Seite ansah, weil er nicht mehr von pubertärem Unfug, sondern von kraftvoller Provokation sprach, sobald Maria ihnen an der Bar Gesellschaft leistete. Und was hat er mit seiner Leisetreterei erreicht? Er gefährdete ihre Ehe. Masturbation vor Publikum ist progressiv. Seine Stimme klang höher als normal, mein Halbton ins Irre verschoben. Die Straße machte eine langgezogene Kurve und mündete in eine noch längere Gerade. In der Ferne erkannte Hartmut das Berkenstädter Schloss. Ansonsten gab es nur die unwiderstehliche Sogwirkung einer von Randstreifen eingefassten Schneise. Er schaltete den fünften Gang, umklammerte das Lenkrad und dozierte wie ein durchgeknallter Professor. Sie befreit nämlich, und das ist es, was wir brauchen, Befreiung von den Lügen und den Fesseln, weg mit den bürgerlichen Konventionen. Die Verstellung hat viel zu lange gedauert. Wir alle machen uns was vor. Dankbar sollten wir ihm sein, dem großen Meister, dass er... Hör auf! Marias Stimme füllte den Innenraum des Wagens, als wollte sie ihn zum Platzen bringen, wie Glas. So hat er sie noch nie gehört. Sich auch nicht. Das wurde jetzt richtig gut hier. Ist doch so, rief er. Wir ärmlichen Gestalten wissen oft genug selbst nicht, wie unfrei wir sind und können von Glück sagen, dass der Berliner Kultursenator ein paar einschlägige Experten finanziert, die uns den Spiegel vorhalten, deren Worte diese Schärfe besitzen, die durch alle Lügen hindurchgeht. Denn was wollen wir wirklich, hat schon Gottfried Benn gesagt, Enthemmungen der Löcher und der Lüste oder mit dem ersten Gebot aus des Meisters großer Abendlandrevue, du sollst ficken. Daraufhin knallt es. Die Reifen quietschten und der Mittelstreifen wich nach rechts aus. Der einsame, sturmumtoste Leuchtturm der Vernunft in seinem Kopf sagte ihm, dass seine Frau aus Notwehr handelte, dass sie kein weiteres Wort von ihm ertrug. Sollte er das Auto gegen den nächsten Baumstamm setzen? Seine Wange brannte, aber er hatte Lust auf einen noch größeren Knall. »Mehr davon«, rief er. Er bekam den Wagen unter Kontrolle, blieb aber auf der linken Fahrspur. »Was mache ich in diesem Irrenhaus von einer Ehe?« Marias Stimme war eine Mischung aus Weinen und Schreien, hysterisch und heiser. Endlich hatten sie alle Grenzen hinter sich gelassen. Er beschleunigte weiter. »Nichts machst du, gar nichts. Du bist zu 100% mein Opfer.« »Warum willst du jetzt alles kaputt machen, Hartmut? Sag mir, warum?« »Macht kaputt, was euch kaputt macht, haben wir früher gesagt. Und nicht wir, die anderen. Ich saß am Schreibtisch.« »Lass mich aussteigen. Fahr verdammt nochmal zurück auf die andere Seite.« Aus der Abzweigung 300 Meter vor ihm bog ein Wagen in die Bundesstraße ein und kam ihnen entgegen. In Filmen hatte er dergleichen gesehen, aber noch nie erlebt. War er es, der das tat? Geschah das alles wirklich? Das Fahrzeug blendete auf. »Fahr nach rechts, fahr nach rechts! Alles, was du willst!« Abrupt schwenkte er zurück auf die rechte Spur, hörte wieder das Quietschen der Reifen, ein langes Hupen und sah die Blicke aus dem vorbeischießenden Wagen. Der Beifahrer wischte mit der rechten vor seinem Gesicht hin und her. Aus Marias Kehle kam ein gequälter Schrei. Hartmut nahm den Fuß vom Gas und sah im Tunnel seiner Wahrnehmung ein gelbes Ortsschild auftauchen. Erst links das Mercedes-Autohaus, dann rechts eine geschlossene Tankstelle. Als würde sie den Druckabfall in ihrer Kabine anzeigen, senkte sich die Tachonadel nach links. In diese Zeit war niemand unterwegs auf den breiten Bürgersteigen. In einer Hofeinfahrt wusch jemand mit energischen Bewegungen sein Auto. Noch einmal mussten sie raus auf die offene Bundesstraße, aber diesmal blieb Hartmut im vierten Gang. Eine Gruppe Motorräder zog knatternd vorbei. 2 Minuten später rollten sie hinein nach Bergenstadt und er wusste nicht, wohin. Es war 3:05. Ohne zu blinken, passierte er die Abzweigung zu ihrem Hotel und überquerte den Marktplatz. Es war der einzige Weg, der ihm einfiel, aber Maria schneuzte sich und schüttelte den Kopf. »Komm bloß nicht auf die Idee, jetzt zu deiner Schwester zu fahren.« Er nickte, als hätte nichts dergleichen vorgehabt. Im Schatten des Schlossbergs führte die Straße bergan und statt nach links abzubiegen zu Ruth und Heiner, fuhr Hartmut weiter geradeaus. Es war der Weg hinauf zur Waldhütte, in der sie gestern gefeiert hatten, eine Ewigkeit her und ein Ziel so gut wie jedes andere. Seine einzige klare Empfindung in diesem Moment war Durst, aber die Wasserflasche lag unerreichbar zu Marias Füßen. Aus der Straße wurde ein asphaltierter, von Brombeerhecken gesäumter Weg. Nach links öffnete sich der Blick über das Bergenstädter Tal, eine riesige grüne Schüssel voller Sonnenlicht. Von einer Sekunde auf die andere musste er dringend aufs Klo. Lediglich 2 Autos parkten im Schatten der Bäume, Menschen waren keine zu sehen. Sobald Maria ihren Gurt löste, begann es am Armaturenbrett zu blinken. Das Gouvernantengehabe moderner Technik, das erst aufhörte, als Hartmut den Motor abstellte. Mit bedächtigen Bewegungen wollte er die einsetzende Stille bewahren, aber Maria öffnete sofort die Tür und schlug sie wortlos hinter sich zu. »So kann es kommen«, ging ihm durch den Kopf. Beide Hände lagen auf dem Lenkrad. Auf ihn warteten endlose Stunden inmitten einer fröhlichen Hochzeitsgesellschaft, die Trauung, das gemeinsame Essen, Musik und Tanz bis spät in die Nacht. Ruth hat ihm gestern die Gänge des Menüs aufgezählt und von einer 5-köpfigen Band gesprochen. Maria verschwand hinter der nächsten Biegung. Durch die Bäume sah Hartmut die flimmernde Luft über dem Tal und das Schloss auf seinem Berg. Vor ihm lag das längste Wochenende seines Lebens und er war 100 Jahre alt. Dankeschön.
Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ganz den Mund halten kann ich jetzt jedoch nicht, weil Sie gehört haben, mit welchem Grund die beiden Bücher des Autors beide mal auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises waren. Weiter will ich aber diese Wunde nicht mit Salz, ist eine Wunde, die Sie und uns betrifft, nicht mit Salz bestreuen, sondern Sie darauf hinweisen, dass Sie, wenn Sie die Fortsetzung von diesem Stück, wie es denn dieses Wochenende weitergeht, dann müssen Sie noch ein gutes Stück weiter in diesem Buch lesen. Nun habe ich ein ganz besonderes Problem und weiß nicht, wie ich es lösen soll. Ich sage es ganz offen. Wir haben nämlich von diesem wunderbaren Buch von Fliehkräfte 20 Exemplare hier. 20, die Sie erhalten haben aus Buchmessenbeständen. Wir sind aber, wie ich schätze, fast das Vierfache. Ich habe keine Ahnung, wie wir gerecht, ungerecht, so dass es keiner sich übervorteilt oder bevorteilt vorkommt, wie wir diese 20 Exemplare Ihnen in die Hände geben. Wir können ja eine Verabredung schon mal treffen, das haben wir ja eben gesehen, ist die Frau das Problem, ist der Mann das Problem, dass zumindest Paare nur ein Exemplar mitnehmen. Das kann dann zwar auch wieder zu einer Reproduktion des Streites führen, das mag ja sein, aber das interessiert mich dann nicht, heute Abend zumindest nicht. Ich habe gesehen, ein paar von Ihnen haben es schon. Ich würde sagen, irgendwann in einer halben oder dreiviertel Stunde heißt es dann, hier liegen Sie und wer die ersten 20 hat, hat sie und wer sie nicht hat, kauft sich das Buch, was eine gute Angelegenheit ist, um dem Autor das entsprechende Honorar zukommen zu lassen. Danke.
Vielen Dank.